Ja, es ist wirklich schön, wieder bei euch zu sein. Wir haben uns vorhin schon etwas ausgetauscht. War gut, mal wieder einander zu umarmen. War ja immer so nicht erwünscht, ein paar Jahre, zwei Jahre lang ungefähr. Aber es ist wirklich schön, es tut gut, hier bei euch zu sein. Ich habe vorhin schon den Brüdern gesagt, dass genau vor 15 Jahren habe ich ja auch eine Pfingstpredigt gehalten. Ich könnte eigentlich die gleiche nochmal nehmen. Kann sich sowieso keiner erinnern. So, aber Eduard hat uns schon hier gut eingeführt, mein Namensvetter. Ein Vater fragte seinen Jungen, was er sich zum Geburtstag wünsche. Energisch sagte der Junge, ein Pferd. Erschrocken fragte der Vater, aus Holz? Nein. Aus Metall? Nein. Aus Pappe? Nein. Aus Plastik? Nein. Ja, woraus denn? Der Junge antwortete daraufhin, aus Pferd. Ja, Kinder sind oft logischer als wir Erwachsene. Und warum ich diese Geschichte erzählt habe, darauf komme ich später noch im Verlauf der Predigt. Und was das Ganze mit Pfingsten zu tun hat. Wir haben es heute schon gehört, an der Tafel steht es auch, Pfingsten, darum soll es heute gehen. Und ich habe heute vor, die ganze Apostelgeschichte Kapitel 2 durchzugehen. Deswegen schlagt ruhig eure Bibeln auf, halt den Finger drin, verfolgt das mit. Ja, was ist das für ein Fest? Wir lesen hier gleich im ersten Vers in Kapitel 2, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Mach das mal an, genau. Was war das für ein Tag, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war? Ich muss zugeben, dass unsere Bibelübersetzung und unsere Tradition uns hier einen Streich spielen. Wir verbinden Pfingsten sofort mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und mit der Gründung der Gemeinde. Und das ist auch absolut richtig so. Ja, wenn euch jemand fragt danach, könnt ihr genau das antworten. Wir vergessen aber manchmal, dass es ein Fest der Juden im Alten Testament war. Und das Wort Pfingsten kommt aber dort nicht vor. Ihr braucht gar nicht zu suchen. Dennoch möchte ich hier ein paar Worte zum Ursprung sagen. Wahrscheinlich wisst ihr das aus vielen Predigten, dass es bei Gott keine Zufälle gibt. Und so haben alle Feste, auch die ganzen jüdischen Zeremonien, der Tempel, der Altar, alles etwas mit Gott, mit seinem Wesen, mit seinem Willen zu tun. Und so fallen die neutestamentlichen Ereignisse nicht zufällig auf irgendwelche Tage, sondern nach Gottes Willen genauso, wie er es vorgesehen hat. Ein gutes Beispiel ist die Kreuzigung Jesu. Sie fällt genau auf das Passafest, weil sie genau dort es erfüllt, was dieses geschlachtete Lamm bedeutet. Und so sehen wir auch hier, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war. Wieder bestimmt Gott selbst den Zeitpunkt. Ich werde heute natürlich nicht die ganze Fülle dieses Festes erläutern können. Vielleicht einige Aspekte davon. Eduard hat es schon vorher gesagt, das Pfingstfest der Juden, sie nennen es Shavuot, ist das Wochenfest. Und das ist sehr mehrschichtig. Und so ist auch die Bedeutung des Festes, auch die Bedeutung für uns mehrschichtig. Das erste haben wir schon gehört, es ist eine Art Erntefest. Und zwar fiel das Fest auf die Zeit der ersten Gerste- und Weizenernte des Jahres. Und so wurden die ersten Früchte des Jahres Gott geopfert. Auch wurde hier das erste und einzige Mal überhaupt gesäuerte Brote geopfert. Sonst war es nämlich verboten. Und so sehen wir, dass auch die ersten Menschen, die eine neue Geburt, die eine Geburt von oben, von Gott erlebt haben, genau an diesem Tag zur Gemeinde dazukommen. 3000 Menschen, werden wir später weiter lesen, wurden an diesem Tag der Gemeinde Jesu hinzugetan. Die Ernte war reif. Die Saat, die der Herr Jesus und die Jünger davor gesät haben, ist aufgegangen und kann geerntet werden. Leider muss ich feststellen, dass bei uns in Deutschland es wieder gesät werden muss. Es gibt keine Ernte. Wir müssen wieder den Menschen ganz neu das Wort Gottes beibringen, das Wort Gottes geben. Die Menschen verstehen immer weniger von Gott, immer weniger von der Bibel. Am besten würden wir natürlich gleich ernten, gleich die Leute in die Gemeinde hinzufügen. Ja, das Zweite, auf einer jüdischen Internetseite habe ich gelesen, dass dass an Pfingsten in den Synagogen das Buch Ruth gelesen wird. Ich weiß nicht genau, woher diese Tradition kommt, aber ich finde es genial. Denn Ruth war eine heidnische Frau, die sich dem Volk und vor allem aber dem Gott Israels angeschlossen hatte. Und so kommen zu Pfingsten ganz viele Juden aus Israel und aus aller Welt, aber auch andere Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, die nennt man Proselyten, zur Gemeinde. Und so erfüllt sich auch das, obwohl das Buch Ruth erst viel später als das Gesetz Mose aufgeschrieben worden ist. Apropos Gesetz, die dritte Bedeutung ist die Übergabe der Gesetzestafel von Mose an das Volk. Und zwar als diese zum zweiten Mal übergeben worden sind. Wir erinnern uns, das erste Mal hat Mose die Gesetzestafel vernichtet, zerstört, weil er das Volk nicht für würdig erachtet hatte, das Gesetz Gottes zu bekommen. Denn die Menschen konnten es nicht abwarten, bis Mose mit dem Gesetz zu ihnen kam. Und so haben sie ein eigenes Fest, ein eigenes Ritual und einen eigenen Gott gemacht. Das war das goldene Kalb. Es ging so weit, dass Gott sogar das ganze Volk vernichten wollte. Trotz dieses Verhaltens ist Gott barmherzig und gibt ein zweites Mal das Gesetz seinem Volk. Und das waren die Tafeln, die später auch in die Bundeslade kamen, die später in den Tempel kamen. Gott lässt sein Volk nicht im Dunkeln, sondern offenbart sich und erklärt ganz genau, was er erwartet, was Segen bringt und wozu er die Menschen geschaffen hat. Blicken wir nun auf das Pfingstfest in Apostelgeschichte 2. Hier erfüllt sich, was Gott lange vorausgesagt hatte. Wir lesen in Jeremia 31, 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Durch seinen Heiligen Geist schreibt Gott sein Gesetz ins Herz seiner Kinder. Und das ist etwas Einmaliges. Das ist Gottes Gnade. Und so erfüllt sich auch diese Bedeutung des Pfingstfestes vor Augen der Menschen, und zwar so, wie Gott es will. Und das macht deutlich, dass es Gott nicht egal ist, wer was macht. Paulus schreibt, dass Gott nicht ein Gott der Unordnung ist. Es ist wichtig, dass wir die Dinge, die wir für Gott machen, auch auf seine Art und Weise tun. Vor einer langen Zeit hatte ich so ein Aha-Erlebnis, als ich die Predigt hörte. Und da ging es um den König David, wie er die Bundeslade nach Jerusalem holte. Und dabei ist einer der Begleiter, nämlich Usa, gestorben, weil er die Lade festgehalten hat. Und zu diesem Drama kam es, weil David es auf eigene Art und Weise machen wollte. Denn Gott hat es genau vorgeschrieben, wie die Bundeslade zu transportieren ist. Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel, wenn es um Gott geht. Es ist nicht alles erlaubt. Die Ehre, die gehört immer Gott allein. Aber zurück zum Text. Pfingsten, das Fest, das verändert. Ein Fest der Veränderung und des Neubeginns. Durch den Herrn Jesus macht Gott eine Erneuerung und das führt er durch seine Kinder, diese Erneuerung führt er durch seine Kinder fort und weist eben seine Kinder durch Zeichen und Wunder aus. Ich lese mal weiter. Ab Vers 2. Und plötzlich geschah, das haben wir schon gehört, geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führte ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschien ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Selbstverständlich hätte es Gott auch still und leise machen können. Doch wir sehen hier gerade, wie gesagt, den Beginn von etwas Neuem. Und so wird Gott Wunder, um zu zeigen, dass er es ist, der das alles tut. Gleichzeitig stärkt Gott auch die Jünger. Ja, sie waren ja beisammen, die waren etwas verängstigt, die Tür war verschlossen. Gott stärkt sie, indem sie etwas erleben lässt und durch sie, eben durch die Menschen, Wunder wirkt. Immer an einem Wendepunkt der Geschichte begleitet Gott das mit massiven Wundern, um uns Menschen zu zeigen, dass er es ist und wirkt und der Geschichte schreibt. So war es bei der Schöpfung, es war so bei der Sintflut, beim Auszug aus Ägypten, beim ersten Kommen Jesu und so ist es hier bei der Entstehung der Gemeinde, des Leibes Jesu hier auf der Erde. Und das, was dort geschieht, ist eindeutig von Gott, denn es trägt seine Handschrift. Woher kann man das wissen? Es steht hier, sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und was bewirkte das? Das bewirkte, sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Genauso wie der Herr Jesus es einmal sagte, dass er nur selber nur das tut, was seinen Vater tun sieht, ist auch dieses Wunder nach Gottes Art und Weise. Die Sprache kommt von Gott. Wer kann sagen, was das erste Sprachwunder war? Könnt ihr einfach reinrufen. Turmbau höre ich hier. Turmbau. Noch jemand? Bitte? Sehr gut, Dankeschön. Ja, tatsächlich, bei der Schöpfung geschieht das erste Sprachwunder. Adam und Eva konnten augenblicklich sprechen. Sie konnten sich mit Gott und miteinander unterhalten und wie wir es gerade gehört haben, selbst kreativ die Sprache benutzen. Adam hat alle Tiere benannt. Er hat gesagt, oh, Giraffe, Elefant, Igel. Ja, und dann der Turmbau zu Babel. Hier hat Gott die Sprache als Gericht gebraucht. Aber auch da konnten die Menschen augenblicklich eine andere Sprache reden. Leider nicht mehr alle die gleichen. Und ja, bis jetzt wiegt dieses Gericht schwer. Wir haben das von eurem Urlaubserlebnis gehört. Ich selber habe auch beruflich mit Chinesen, mit Mexikanern, mit Italienern zu tun. Und da kommt es oft zu Missverständnissen. Manchmal wundert es mich überhaupt, dass etwas funktioniert. Aber selbst Tiere kann Gott zum Sprechen bringen. Es gibt ja die Geschichte von Bileam, wo Gott den Esel Bileams zum Sprechen brachte. Was wir hier zu Pfingsten gelesen haben, ist genau die Wirkungsweise Gottes. Augenblicklich konnten die Jünger die verschiedenen Sprachen sprechen. Und das zeigen uns auch die nächsten Verse. Ich lese mal die Verse 5 bis 12. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer Mundart, und in der wir geboren sind? Und jetzt kommt die Aufzählung der ganzen Leuten, wo sie herkommen. Parther und Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Libyen gegen Kyrene hin. Und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, ja, den Ausdruck hatten wir schon. Kreta und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzen sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Es gibt drei große Feste der Juden, wo die Juden zusammenkamen. Das ist einmal das Passafest, das Pfingstfest und das Laubhüttenfest. Zu diesen Festen versammelten sich die Juden von überall auf der Welt in Jerusalem. Und da zwischen Passa und Pfingsten eine relativ kurze Zeit war, damals waren 50 Tage eben nicht genug, um zurück zum Beispiel nach Athen zu fahren und dann wieder herzukommen, blieben die Juden einfach dort in Jerusalem. Das erklärt auch, warum so viele und vor allem aus dem Ausland stammende Menschen dabei waren. Und was hören diese Menschen? Zunächst bringt ihr natürlich dieses Brausen und dieses Beben zusammen und dann sehen sie, wie diese Männer anfangen zu erzählen. Die Reaktion darauf war, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden? Die Jünger wurden sofort als Galiläer identifiziert. Umso erstaunlicher war es, dass sie in den verschiedenen Sprachen sogar Dialekten, hier übersetzt mit Mundart, redeten. Also wenn es sich um Gottes Wirken handelt, da ist es auch Gott, der bestimmt, was passiert. Wir haben gesehen oder gelesen, dass die Jünger anfingen, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also nicht nur, dass sie sprechen konnten, dass sie die Sprache konnten, sondern dass sie auch die von den großen Taten Gottes redeten. Und all das geschah zu Gottes Ehre. Wir sehen hier zwar eine Verwunderung, aber keine Bewunderung der Personen. Es gab aber auch andere Reaktionen von Menschen auf dieses Ereignis. Wir lesen hier, andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weins. Warum gab es diese Reaktion? Ich würde doch nie jemandem, der hier anfängt, plötzlich in einem perfekten Englisch zu sprechen oder in einem perfekten Russisch, sagen, du bist betrunken. Dieses Urteil kommt, weil die, die das gesagt haben, es nicht verstanden, was da gesprochen worden ist. Die Juden nämlich, die ihr ganzes Leben in ihrem eigenen Land verbracht haben, womöglich in ihrem eigenen Dorf verbracht haben, die keine andere Sprache gesprochen haben, sie haben gesagt, ich verstehe es nicht. Das ist genauso wie bei mir Chinesisch. Da kann einer Chinesisch, Koreanisch oder auch einfach nur dummes Zeug brabbeln, ich würde es nicht verstehen. Und so kam der Spott von den Juden. Wenn wir dann in die Bibel genau reinschauen, wozu die fremden Sprachen noch gedacht sind, dann lesen wir in Jesaja 28, Vers 11, durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Okay, Gott hat das vorausgesagt. Und dann schreibt Paulus an die Korinther in 1. Korinther 14, 22, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen für Ungläubige. Was soll das für ein Zeichen sein? Wiederum sagt Gott zu Jesaja in Jesaja 6, Vers 9, geh hin und sprich zu diesem Volk, hören. Ja, hören sollt ihr und nicht verstehen. So dient die Verkündigung des Evangeliums in anderen Sprachen dem Gericht Gottes über das Volk Israel, weil sie den Bund Gottes verlassen haben und weil sie ihren Erlöser, ihren Messias, ihren Christus ablehnten. Und wir können daraus sehen, dass man Gottes Wirken genau erkennen kann. Es ist nicht verschleiert oder mystisch, dass das keiner oder nur wenige deuten können. Es ist auch nicht ekstatisch. Unser Gott ist ein Gott, der sich offenbart, der sich selbst uns vorstellt und zeigt. Wir müssen nicht raten, was er will, wir müssen kein Orakel befragen. Nein, unser Gott, der die Sprache geschaffen hat, teilt sich uns so mit, dass wir es auch verstehen können. In der Bibel lernen wir Gott kennen und können anhand der Bibel auch beurteilen, ob etwas von Gott ist oder nicht. Und wir können auch die Ereignisse um uns herum, die Zeichen der Zeit, deuten aus seinem Wort. Jedenfalls kommt dann die Pfingstpredigt des Petrus. Ich werde nicht auf alle einzelnen Punkte eingehen, aber ein paar Sachen vielleicht können wir näher betrachten. Ich lese ab Vers 14. Dort steht, Petrus aber stand auf mit den 11 Aposteln, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Die Predigt von Petrus, sie kommt direkt aus der Schrift. Die Ereignisse weiß Petrus anhand der Schrift zu deuten. Er erklärt und beweist, dass es sich um Gottes Wirken handelt. Und gleichzeitig geht er aber auch auf die Frage der Menschen ein, wir haben es gelesen, was mag dies wohl sein? Weiter steht hier ab Vers 17, das Zitat aus Joel. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen. Und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Diese Voraussage von Joel, sie spannt sich über einen ganz langen Zeitraum. Aber vielleicht ein interessanter Satz hier, der letzte Satz. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Welcher Name ist denn dort gemeint? Die alttestamentliche Stelle meint jedenfalls Jahwe. Den Namen Gottes. Aber hier meint Petrus den Namen Jesus Christus. Später, als sich Petrus vor dem Hohen Rat rechtfertigt, wird das noch viel deutlicher. Und da sagt er in Apostelgeschichte 4, so sei euch allen kund, im Namen Jesu Christi steht dieser gesund vor euch. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. So ist Jahwe des Alten Testaments eins mit Jesus Christus. Er ist der Schöpfer, er ist der Retter, er ist der König und er ist auch der Richter. Auch in unserem Abschnitt geht Petrus ziemlich schnell auf Jesus Christus ein. Ich lese mal ab Vers 22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Petrus zeigt hier, dass Gott letztendlich alles in seiner Hand hat und dass die Vorkommnisse in den letzten Tagen, an die sich die Leute noch erinnert haben, keineswegs ein Unfall waren. Aber er führt auch ihnen ihre eigene Schuld, ihre eigene Sünde vor Augen. Ich lese weiter ab Vers 24. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten wurde. Denn David sagte über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelt. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades, also im Totenreich, zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sieht. Du hast mir kundgetan den Weg des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen und vor deinem Angesicht. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachfolger, sein Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen werden, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Und hier erfüllt sich, was der Herr Jesus gesagt hat, aber ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, in Apostelgeschichte 1,8. Und genau davon berichten die Jünger. Ich lese noch ein Stück weiter, Vers 33, dort steht, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten und bis ich die Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Petrus spricht die Menschen so an, dass sie genau verstehen, was er meint. Die Juden haben ja schon lange auf ihren Messias, auf ihren Christus gewartet. Und sie haben noch diese Ereignisse um das Passafest vor Augen. Den Einzug Jesu nach Jerusalem, die Kreuzigung, die Verunsicherung danach. Es war das Gesprächsthema in Jerusalem. Und jetzt, wo fast schon Ruhe in die ganze Geschehnisse eingekehrt ist, erleben sie dieses Pfingstereignis und dazu diese Predigt. Erfüllt vom Heiligen Geist und anhand der Schrift belegt Petrus, dass Jesus aus Nazareth der lang ersehnte Messias der Juden ist. Hier steht, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir nun tun, Brüder? Das ist die Reaktion, wenn man verstanden hat, wie es um einen steht. Das ist die Reaktion, wenn man verstanden hat, wer Jesus Christus ist. Und das nennt man Erweckung. Die Menschen suchen nach Gott. Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Wenn das ein Mensch verstanden hat, dass er Erlösung braucht, dass er sonst verloren ist, dann hat er noch diese beiden Schritte zu tun. Das erste ist Buße tun. Was heißt das aber? Ich meine, wir Frommen gebrauchen dieses Wort oft, aber versucht das mal jemandem zu erklären. Wörtlich heißt das so viel wie umdenken oder auf einmal komplett anders denken. Und das ist die Umkehr im Herzen, im Willen und im Verstand. Die Ziele, die man davor hatte, die man bis dahin verfolgt hatte, die werden einmal unwichtig und es gibt neue Ziele. Eigentlich könnte man darüber noch eine ganze Predigt machen. Das Zweite, was die Menschen tun sollen, sich taufen lassen. Und was ist die Taufe? Die Taufe ist natürlich das äußere Zeugnis von dem, was im Inneren passiert ist. Die Entscheidung, die Umkehr, das Umdenken wird in einem symbolischen Akt vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bezeugt. Oh. Noch nicht so weit. Das ist alles, was ein Mensch tun kann, um sich Gott zu nähern. Den Rest macht Gott und vergibt die Schuld. Jetzt kommt das nämlich: Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Gott gibt seinen Heiligen Geist denen, die sich zu Gott bekehren, die ihn bekennen. Weiter ab Vers 40, dort lesen wir: Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Man muss sich nur überlegen, was hier Petrus sagt. Immerhin spricht er zu frommen Juden, die aus aller Welt zusammengekommen sind, extra sich auf dem weiten Weg gemacht haben, um Gott zu dienen und Gott anzubeten. Und dann sagt er ihnen, dass sie zu einem verkehrten Geschlecht gehören. Doch alle, die nicht nach dem Willen Gottes leben, auch wenn sie noch so fromm tun, gehören zu einem verdrehten Geschlecht, zu einem verkehrten Geschlecht. Auch uns und unserem Land gilt das. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Denn auch bei uns wird Gutes böse und Böses gut genannt. Ungeborene Kinder werden im Mutterleib getötet. Dankeschön. Und zwar zugunsten eines egoistischen Lebenswandels. Liebe wird einfach in ungehemmte Leidenschaft verwandelt. Treue, Ehrlichkeit werden als Schwäche deklariert. Gott und sein Wort werden aus der Gesellschaft verdrängt und verbannt. Das Urteil Gottes über die Menschen lautet: Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Aus Römer 3. Und so löst Gott selbst in Jesus Christus das Problem von uns Menschen. Er opfert seinen Sohn, damit der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan wird. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Jeder, der das glaubt und den Herrn Jesus als seinen Retter und Erlöser annimmt, der soll leben. Und das taten viele Zuhörer. Wir lesen weiter. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag, das habe ich schon gesagt, etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das sind die Menschen, die dieses neue Leben haben. Ihr erinnert euch noch an die Geschichte von Anfang mit dem Pferd, von einem kleinen Jungen, der das Pferd aus Pferd wollte. Natürlich kann ein echtes Pferd nur aus Pferd bestehen. Und genauso kann echtes Leben nur aus Leben sein. Echtes Leben besteht nicht aus Arbeit, besteht nicht aus Erfolg, nicht aus Vergnügen, nicht aus Idealen, nicht aus Religion. Echtes Leben gibt es nur aus Leben. Und es gibt nur einen, der von sich behaupten kann: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und dieses Leben hat Auswirkungen. Wir lesen das weiter an. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Hier sieht man die neuen Ziele, dieses veränderte Denken, das diese neugeborenen Menschen haben, die veränderten Herzen. Erstens Gottes Wort. Gottes Worte und Anweisungen sind den Menschen auf einmal wichtig. Es ist nicht einfach nur eine Last, eine Pflichterfüllung, um Gott irgendwie sanft zu stimmen. Nein, es ist ihnen eine Freude. Die machen das aus Liebe zu Gott. Zweitens, die neue Gemeinschaft. Das ist die neue Familie, die die Menschen verbindet, in die sie hineingeboren sind. Diese Gemeinschaft leben sie und kümmern sich umeinander. Drittens, Jesus Christus ist in ihrer Mitte. Das Brechen des Brotes als Gedenken an die Tat Christi gehört fest in ihren Alltag, fest in ihre Gemeinschaft, so wie wir das heute auch tun werden. Und viertens, die Nähe zu Gott drücken sie in ihren Gebeten aus. Sie preisen Gott für alles, was er ist und für das, was er tut. Sie danken für die Errettung und dafür, dass sich Gott um sie kümmert. Und sie bitten für sich und für andere, insbesondere aber, dass auch andere Menschen das erfahren und andere Menschen dazukommen. Das sind die vier Säulen der Gemeinde: Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brechen des Brotes und Gebet. Das alles, was dort passiert, wirkt sich natürlich auch auf die Umgebung aus. Ich lese mal ab Vers 43. Dort steht: Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten das an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Das ist dieses neue, veränderte Leben aus Gott, das sich bereits hier auf der Erde zeigt. Das bedeutet es: Umkehr, die Trennung von der Welt. Es gibt Menschen, die meinen, dass es irgendwie irgendwelche besonderen Zeichen geben muss, dass ein Mensch wiedergeboren worden ist. Manche meinen, er müsse irgendwie in Zungen sprechen oder sowas. Aber die Bibel zeigt uns hier ein etwas anderes Bild. Klar wurde hier und da, besonders in der Apostelgeschichte, die Bekehrung der Menschen von Wunderzeichen begleitet. Einigen hat Gott auch die Sprachenrede gegeben als Gabe, als Geschenk. Was aber immer vorhanden war, ist diese Umkehr, dieses veränderte Verhalten, komplett neue Ziele, neue Ausrichtung im Leben. Und das sehen wir in der Schrift immer und überall. Verändertes Leben. Kinder Gottes sind anders zu Hause. Sie sind anders auf der Arbeit, sie gehen anders mit Menschen um und sie gehen anders mit ihren Gaben um. Und dann steht hier, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und das passt auch zum Anspruch Jesu. Ich will meine Gemeinde bauen. Es ist das Werk Jesu. Wenn du jetzt hier bist oder vielleicht auch online zuschaust, und dann hoffe ich einfach, dass du diesen Hunger nach Gott hast. Und dass du dir diese Frage stellst, was soll ich tun, wenn du verstanden hast, wie es um dich steht, dass du verloren bist und dass du Rettung brauchst, dann nimm dieses Angebot Gottes an. Kehre um von deinem bisherigen Weg. Kehre um zu Gott und so wird dir die Schuld vergeben und Gott wird dir seinen Heiligen Geist geben. Und Eduard hat es schon angeboten, wer ein Gespräch sucht, kann sich gern an die Brüder hier wenden. Aber allen anderen, die das schon erlebt haben, ihnen wünsche ich die Fülle des Heiligen Geistes. Ich wünsche, dass wir uns alle neu aufmachen und Gott auf seine Art und Weise dienen und ihn in jeder Lebenslage, in Freude und in Leid, in Schwierigkeiten, in der Not, aber auch ganz normal im Alltag, ihn einfach verherrlichen mit dem, was wir haben. Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Pfingstfest. Amen. Ich spreche noch ein